Die Eltern der 32-jährigen Werbetexterin Elisabeth S. und des 27 Jahre alten Informatikstudenten Thomas W. kamen an einem heißen Julitag gemeinsam zur Polizeiinspektion 13 in München-Schwabing, um Vermisstenanzeige zu erstatten. Beide Elternpaare waren eigens von weit her angereist. Die Eltern von Elisabeth S. aus Kassel, die von Thomas W. aus Düsseldorf. Der junge Beamte hörte sich die Leute an, um ihnen dann zu erklären, dass nach den geltenden Richtlinien kein Vermisstenfall vorliege, beide seien erwachsen, nicht suizidgefährdet und auf eine hilflose Lage oder Gefahrensituation deute ebenfalls nichts hin, ebenso wenig wie auf ein Verbrechen. »Vielleicht seien sie ja verreist«, meinte er, »so etwas komme doch vor.« Aber die Eltern ließen sich nicht abwimmeln. Sowohl das Ehepaar S. als auch die Eltern von Thomas W. schlossen diese Möglichkeit kategorisch aus. »Es müsse etwas passiert sein«, begann die Mutter von Elisabeth S. zu versichern. »Fast täglich würden sie miteinander telefonieren. Und seit einer knappen Woche, genauer gesagt seit vergangenem Dienstag, dem 16. Juli, gäbe es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Sie sei unentschuldigt ihrer Arbeit ferngeblieben, was noch nie vorgekommen sei. Sie habe immerhin eine leitende Position in einer Werbeagentur und liebe ihre Arbeit. In der Wohnung seien alle ihre heiß geliebten Pflanzen welk und ihr Auto stehe in der Tiefgarage, völlig verdreckt und mit dem Heck zur Wand. So hätte Elisabeth nie eingeparkt. Sie seien in der Wohnung gewesen. Eine gute Freundin von Elisabeth habe einen Zweitschlüssel dafür. Aus der Wohnung würden verschiedene Gegenstände fehlen. Ein Fotoapparat, ein Plattenspieler und ein Videorekorder, soweit sie bisher feststellen konnten. Kleidung und Kosmetika dagegen seien vollständig vorhanden. Nie würde sie verreisen, ohne etwas mitzunehmen. Auch die Eltern von Thomas W. wussten gewichtige Argumente vorzubringen, warum sie nicht an eine Spontanreise ihres Sohnes glauben konnten. In seinem kleinen Appartement, zu dem die ebenfalls hier in München studierende Schwester einen Reserveschlüssel habe, sehe es aus, als habe er es überstürzt verlassen, ohne irgendetwas mitzunehmen. Das Bett sei nicht gemacht und sein privater PC sei sogar noch eingeschaltet gewesen. Er sei der Uni, wo er Informatik studiere, ohne Angabe von Gründen ferngeblieben. Im Computerprogramm, in dem er am Dienstag zuletzt gearbeitet habe, sei er sogar noch angemeldet. Das würden die Studenten nur machen, wenn sie andern Tags im selben Programm weiterarbeiten wollen. Außerdem habe Thomas als Hochbegabter ein Stipendium an der Universität in Frankfurt in Aussicht gehabt, das er unbedingt antreten wollte. Nie und nimmer würde er diese einmalige Chance verstreichen lassen. Morgen schon müsste er dort anfangen. Aber seit vergangenen Dienstag habe es weder von ihm noch von seiner Freundin das geringste Lebenszeichen gegeben. Es müsse etwas passiert sein. Eine andere Erklärung gäbe es nicht. Die Argumente leuchteten ein. Der Wachhabende entschied schließlich, dass eine Vermisstenanzeige entgegenzunehmen sei. Lieber einmal unnötigerweise als zu spät, meinte er. Dass es bereits zu spät war, konnte er freilich nicht ahnen. Die Vermisstenanzeige kam, wie üblich, am Tag danach bei der Kriminalpolizei in den Einlauf. Zugeteilt wurde sie Kriminalhauptkommissar Manfred S., der noch ein Jahr Dienst bis zur Pensionierung vor sich hatte. 20 Jahre hatte er bei der Mordkommission gearbeitet, seit 2 Jahren schob er bei der Vermisstenstelle eine zwar ruhigere Kugel, dafür aber auch eine ziemlich riskante, denn viele Mordfälle beginnen mit der Vermissung der Opfer. Und wehe dem vermissten Sachbearbeiter, der die Lage falsch beurteilt oder etwas übersieht. Diese Vermisstensache war deshalb auffällig, weil bei Abwägung aller Erkenntnisse keinerlei Anhaltspunkte dafür zu finden waren, warum die beiden ihren jeweiligen Lebenskreis so plötzlich und vor allem so heimlich hätten verlassen sollen. Deshalb telefonierte der Kollege sogleich mit den Eltern von Elisabeth S. und Thomas W., um sich die Einzelheiten noch einmal selbst erklären zu lassen und seine Erkenntnisse zu vertiefen. Die Gespräche verstärkten seinen Verdacht, dass diese beiden jungen Menschen nicht freiwillig so spurlos verschwunden sein dürften. Er gelangte zur Überzeugung, dass etwas passiert sein musste, wie man es formuliert, wenn man noch nicht weiß, was das sein könnte. Eine Entführung? Eher nicht. Keine Anhaltspunkte, keine Lösegeldforderung bisher, keine reichen Leute. Gemeinsamer Suizid, darauf deutete noch weniger hin. Blieb also nur ein Verbrechen. Aber wer ist Täter, wer Opfer? War einer von beiden Täter, einer Opfer oder beide Opfer? Aber wie, wo und warum? Welches Motiv könnte zugrunde liegen? Und wo war die berühmte Zuspitzung der Ereignisse im zeitnahen Vorfeld der Tat? Gemeint sind jene Vorkommnisse, die man auch als Auslöser bezeichnen könnte und die der Kriminaler zu erfragen versucht mit Sätzen, wie man sie aus jedem Krimi kennt. Gab es in letzter Zeit irgendwelche Besonderheiten oder Auffälligkeiten oder hatte sie oder er mit irgendjemandem Streit oder die allerberühmteste Frage, gibt es Feinde,